Jetzt bin ich nicht mehr gemutet, okay. Super. Guten Morgen miteinander. Schön, dass ihr da seid. Einige sind in den Ferien und ich glaube auch einige in Nemetten, oder nicht? Eigentlich alle wirklich Jungen. Also ihr seid natürlich auch noch jung, aber die noch Jüngeren, die sind jetzt in Emmetten und haben dort auch ihren Gottesdienst und ihre geistliche Zurüstung. Ja, wozu seid ihr heute hierher gekommen? Ich weiß, Gott ist hierher gekommen, um euch zu berühren. Um etwas zu tun in eurem Leben. Es gibt Menschen, die lieben Veränderung nicht so sehr. Gott ist Fan von Veränderung. Gott liebt Veränderung. Er schenkt Veränderung. Ist das nicht großartig? Heute ist ein Morgen der Veränderung, da bin ich überzeugt. Ein Morgen des Segens. Immer wenn Gott Veränderung möchte, Veränderung bringt, ihr dürft also ganz beruhigt sein heute Morgen und euer Herz weit öffnen. Gott hat dich lieb. Er möchte dich heute Morgen segnen. Es ist ja ein spezielles Thema, das ist manchmal so ein bisschen verbunden mit Gefühlen. Bei mir war es auf jeden Fall so. Ich werde davon noch kurz etwas sagen. Aber zum Einstieg zu diesem Thema Ehre Vater und Mutter, dieses Titel, ich werde nicht speziell auf Demenz eingehen, ist also kein Morgen über Demenzprävention oder Umgang mit Demenz. Es geht heute um das Gebot, dass wir unsere Eltern ehren sollen. Und dazu schauen wir als Einstieg gleich mal wieder ein kleines Video.
Die Mutter von Sven lebt in einem Heim für Demenzkranke. Er parkiert seinen Weg von der Arbeit nach Hause, schaut Sven kurz bei ihr vorbei. Er parkiert sein Auto, geht zu seiner Mutter und beginnt mit ihr zu reden. Heute reagiert sie gar nicht auf ihn. Sven kennt das, es macht ihm nichts aus. Eines Tages fragt ihn ein Arbeitskollege, weshalb er seine Mutter so oft besucht. Sie kenne ihn doch gar nicht. Sven denkt an seine Kindheit und Jugend zurück. Daran, wie seine Mutter ihm ein Pflaster über das Knie klebt, nachdem er sich beim Fußballspielen verletzt hat. Daran, wie sie ihn tröstet, nachdem ihn seine erste Liebe verlassen hat. Daran, wie sie strahlt, als er sein Studium abgeschlossen hat. Und daran, wie sie sich Zeit für seine Kinder, ihre Enkelkinder, genommen hat. Aber sie kennt dich doch gar nicht, sagt der Arbeitskollege nochmals. Sven antwortet, ja, das stimmt, aber ich kenne sie. Und das ist Grund genug, du erst geliebt. Wie mir möglich ist. Denn sie hat mich zuerst geliebt.
Ja, sie hat mich zuerst geliebt. Eine gute Antwort. Ich denke, mit dieser Antwort erfüllt Sven genau dieses Gebot, in dem wir aufgefordert werden, Vater und Mutter zu ehren. Diese Geschichte zeigt uns, welch wunderbaren Wert auch hinter Kultur wurde diese Aufforderung ja oft so, sagen wir mal, ein bisschen als pädagogisches Erziehungsmaßnahme missbraucht. So, man gerade, denke ich mal, in christlichen Familien hat man das vielleicht mal als Kind zu hören bekommen. Die Bibel sagt, du sollst deine Mutter ehren oder deinen Vater. Ich habe das nie gehört, Kind, außer mal dann im Religionsunterricht, aber zu Hause auf jeden Fall nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch dann nicht immer nur einfach ist in dieser Situation. Vielleicht haben einige von euch das auch auf diese Weise kennengelernt, dieses Gebot. Da ging es dann meistens einfach um Gehorsam oder vielleicht auch Respekt. Ich denke, das ist schon auch irgendwie verständlich. Ich verstehe das, dass Eltern sich wünschten, ihre Kinder, vor allem wenn sie dann Teenager werden, dass sie das verstehen, dass sie Dinge sagen oder Dinge tun, die für die Eltern schwierig sind. Doch wann immer wir mit dem Wort Gottes leben, zitieren oder darüber nachdenken, dann sollten wir es zuerst einmal aus dem biblischen Kontext heraus zu tun und uns fragen, was hat dieses Gebot damals bedeutet? Damals, das war die Zeit, als Israel unterwegs war. Als sie gerade begonnen hatten, als Nomaden zu leben. Der Anfang, in der Anfangszeit einer langen 40-jährigen Wanderung durch die Wüste. Das war schon ein sehr spezielles Setting. Und es ist sozusagen, in dieser Zeit hat Gott dort beim Berg Horeb, hat er etwas eingerichtet, worauf wir Schweizer heute noch sozusagen irgendwie stolz sind, nämlich eine Art Generationenvertrag. Habt ihr dieses Wort schon gehört? Generationenvertrag? Der ist ja ein bisschen gefährdet in der heutigen Zeit. Und Gott hatte damals dem Volk Israel gesagt, hört mal, wir machen da etwas zwischen den Generationen. Einen Vertrag. Das ist was Gutes für euch. Macht das und ihr werdet lange in diesem Land leben, das ich euch geben werde, wenn ihr euch daran haltet. Denn es gab ja damals keine Rentenkassen, keine AHV, keine Krankenkassen, nichts. Die Kinder waren die einzigen, die Verantwortung übernehmen konnten für ihre Eltern und das auch sollten. Es war sozusagen dann ihre Pflicht. Gerade im Alter auch für sie da zu sein, für sie zu sorgen, wie wir es auch sehr schön in diesem Trickfilm, in diesem Video gesehen haben. Gut, man muss sich mal überlegen, was hat das damals bedeutet? Diese älteren Eltern, nicht die noch voll im Saft waren, aber diejenigen, die damals schon Greisinnen oder Greise waren, die da mitgekommen sind auf diese Reise, die waren auch nicht gerade bequem, oder? Das war nicht so einfach. Mancher sogar, der damals noch als junger Mann so im vollen Blut da gestartet ist auf diese Reise, ja, wir gehen durch die Wüste, das schaffen wir, da ein Kind auf den Schultern und dann die Mutter auch noch und die Großmutter hat vielleicht auch noch eins an der Hand gehabt. Viele von denen haben das Ende der Reise nicht erlebt. Sie wurden alt und wurden selber Greise oder Greisinnen. Alte Menschen bedeuteten aber für das Überleben in der Wüste eine Herausforderung. Das waren die Kinder auch, die Kleinkinder. Aber bei den Kleinkindern musste man, die sind jetzt noch so klein, aber in 3 Jahren können sie schon Holz holen. Holz zusammensammeln, dass man etwas kochen konnte. Oder helfen beim Manna einsammeln oder was auch immer. Aber die ganz alten Leute, ja. Und die wollten alle eigentlich auch so schnell wie möglich zum Ziel gelangen. Aber gerade wegen den Kindern und wegen den älteren Personen musste man auch langsamer gehen. Die hatten ja nicht alle ein Kamel, so ein Rennkamel, oder? Diese Reise war für die meisten, bedeutet es Fußarbeit, oder? Es hat die Reise verzögert. Das habe ich schon im Militär gelernt, oder? Man muss bei einem Marsch das Tempo letztendlich dem Schwächsten anpassen. Natürlich hat man dann den Schwächsten immer angetrieben, geh ein bisschen schneller, wir wollen endlich ans Ziel kommen. Aber das ist halt so ein Fakt. Oder auf jeden Fall bei einer Wandergruppe nimmt man Rücksicht auf den Schwächsten. Und das war damals auch so. Es war letztendlich die Aufforderung, haltet Rücksicht auch mit denen, die nicht mehr euer Tempo mithalten können. Ich denke, gerade in dieser Zeit ist das wieder besonders wichtig, dass wir uns daran erinnern. Dann eine andere Frage ist natürlich, an wen waren die Worte, sagen wir mal, in erster Linie gerichtet? Die 10 Gebote sind zuerst einmal an die Erwachsenen gerichtet. Die 10 Gebote allgemein, oder? Sonntagsruhe, Ehebruch, Mord, Diebstahl, alles Themen für Erwachsene. Kinder sollten natürlich alle diese Dinge auch lernen, inklusive Ehre Vater und Mutter. Aber das Wort war nicht primär an Kinder oder an Jugendliche gerichtet, die gerade in einem schwierigen Alter waren, was die Beziehung zu den Eltern betrifft. Das Wort war an Erwachsene gerichtet und die Kinder und Jugendlichen sollten vom Vorbild der Erwachsenen lernen. Die Gebrüder Grimm haben da mal eine sehr gute Geschichte aufgeschrieben über einen Großvater und seinen Enkel. Kennt ihr die Geschichte noch? Also ich werde sie euch, sie ist sowieso kurz, aber ich fasse sie noch kürzer zusammen. Der alte Großvater kann seine Suppe nicht mehr richtig essen, er verschüttet sie und sie läuft ihm auch immer wieder aus dem Mund. Da sich sein Sohn und seine Schwiegertochter davor ekeln, muss er beim Essen in der Ecke sitzen. Als er dazu noch seine Schüssel zerbricht, bekommt er nur noch einen Holznapf, aus dem er essen muss. Kurz darauf trägt der vierjährige Enkel kleine Brettlein zusammen und erklärt den Eltern, er wolle ein Tröglein machen aus dem Vater und Mutter, der einst essen sollten, wenn er dann groß sei und sie dann alt und zittrig. Daraufhin fangen die alten Eltern an zu weinen und holen den Großvater wieder an den Esstisch. Kinder lernen von ihren Eltern. Wie erwachsene Menschen ihre Eltern behandeln, so werden die Kinder davon lernen. So geht das also. Die Bibel sagt sowieso, wir sollen die Menschen so behandeln, wie wir selber gerne behandelt werden möchten. Ich denke, das ist ganz am Anfang der Geschichte Israels ein guter Rat, der dem Volk schon von Anfang an eine gute Basis bietet, in der Gesellschaft, im Umgang mit den Menschen den richtigen Ton und die richtige Haltung zu haben. Wir haben gerade eine Predigtreihe hinter uns, Kultur der Ehre oder Blickwechsel, und da geht es genau darum. Nicht, was leistet der andere, wo ist er nützlich, was bringt er mir, sondern was ist meine Haltung dieser Person gegenüber. Es ist eine Entscheidung, die Menschen zu ehren. Und es fängt sicher bei den Allernächsten an, bei unseren Eltern. Die Bibel spricht ja viele Male ganz generell, ganz allgemein davon, dass wir die Älteren ehren sollen. Wie auch hier der Schmuck junger Männer ist ihre Kraft und die Würde der Alten ist ihr graues Haar. Wir sollen überhaupt mit älteren Geschwistern ehrenvoll umgehen, ganz besonders aber dort, wo es uns vielleicht manchmal ein bisschen schwer fällt oder leichter, je nachdem, bei unseren Eltern. Was bedeutet denn dieses Wort Ehren überhaupt? Auch hier ist ein kurzer Blick auf die besondere Stellung dieses Wortes auch innerhalb der Bibel oder der 10 Gebote angesagt. Von Gott uns angehenden Werte, die da von Gott uns weitergegeben werden, worauf wir achten sollen in unserem Leben. Da geht es darum, ihn zu fürchten, ihn zu lieben, ihm, Gott, zu vertrauen, seinen Namen niemals zu missbrauchen und auch den Sonntag oder allgemein die Feiertage auch zu heiligen, eben auch in Ehre zu halten. Das Gebot aber, Vater und Mutter zu ehren, eröffnet sozusagen ein neues Kapitel. Jetzt geht es nicht mehr um das Verhältnis zu Gott, des Menschen zu Gott, sondern jetzt geht es um das Verhältnis des Menschen zu anderen Menschen. Hier wird etwas Neues angesagt, die Beziehung der Menschen untereinander. Und das Wort selber, Ehren, Kabot, bedeutet eigentlich, ihnen das Gewicht zu geben, das ihnen zusteht. Den Eltern das Gewicht zu geben, die Bedeutung zu geben, dieses Wort Gewicht, das ist da noch speziell, oder nicht? Sie haben ein Gewicht, sind sie sowieso. Sind gewichtige Personen in unserem Leben, das sind sie sowieso, oder? Ganz egal. Sie haben eine große Bedeutung, das kommt nicht von ungefähr, die Wahl dieses Wortes. Ist doch die Eltern-Kind-Beziehung bestimmend für alle unsere folgenden Beziehungen? Sie prägt die Beziehung auch zu anderen Menschen. Sie prägt die Beziehung zum Beispiel oft auch zu allen Respektspersonen, oder? Zu allen Vorgesetzten. zu Ärzten, Militär oder egal, Polizisten, Pastoren. Also ich kann davon ausgehen, wenn du ein schwieriges Verhältnis hattest zu deinen Eltern, dann wirst du auch bei mir ab und zu mal Dinge empfinden. Das übertragen wir einfach. Das ist so. Schönes. Aber auf die andere Seite gibt es natürlich auch viel Schönes, das wir bekommen. Also wenn sie so grundlegend sind, wenn du was Schönes erlebt hast, wenn dein Vater eine positive Figur war für dich, dann wird auch Gott für dich eher von Anfang an schon eine positive Person sein. Nur dadurch, dass er eben Vater ist. Ich hatte Probleme mit Vater im Himmel, ganz am Anfang, ganz kurz, bis ich begriffen habe, mein Vater im Himmel, der kann nicht sein wie mein irdischer Vater. Habe ich eine klare Trennlinie gezogen, puff, dann war das Problem gelöst für mich. Weil es war mir so klar, es ist unmöglich, dass Gott wie mein irdischer Vater sein kann. Unmöglich. Und das hat mir geholfen. Viele sind hier noch nicht durchgedrungen. Sie projizieren noch Dinge, Frust, Scham, Schmerz und so weiter, unerfülltes Verlangen oftmals nach Akzeptanz, nach Liebe, geliebt zu sein, ohne etwas leisten zu müssen, zum Beispiel. Meine eigene Kindheit war für mich nicht immer so einfach. Ich war vom Herzen froh, als ich dann mit 16, tschüss zusammen, ich gehe ins Welschland, in die französische Heimweh. Ich habe gerade gelesen, dass es heute immer mehr zum Problem wird, wenn Kinder in Lager gehen, dass sie so tiefes Heimweh haben und die Eltern sie dann holen oder jeden Abend eine halbe Stunde telefonieren und so weiter. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Ich freue mich, dass die Kinder überhaupt Heimweh haben. Ich hatte es nicht. Ich hatte Fernweh. Weg, 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 weg. Dann sind meine Probleme vorbei. Was natürlich nicht stimmt. Das war eine Illusion. Ich hatte in meinen Gedanken ziemlich zerstörerische Gedanken verinnerlicht. Die waren ziemlich stark da. Aber das Dumme war, diese zerstörerischen Gedanken haben ja nicht meinen Eltern irgendwie geschadet. Wem haben sie geschadet? Mir selber, oder? Und den Beziehungen zu anderen Menschen. Da war die Zerstörung da. Und ich habe dann das relativ schnell bemerkt, da stimmt was nicht mit mir. Ich ticke, glaube ich, nicht ganz richtig. Und dann hatte ich eine weisere Person, mit der konnte ich sprechen. Und ich habe dann ganz klar erkannt, das hat was mit meiner Vaterbeziehung zu tun. Vor allem mit meiner Vaterbeziehung. Und ich erkannte, aber das war so ein bisschen Kopfwissen, ich muss ihm vergeben. Da gibt es keinen anderen Weg. Wenn ich das nicht tue, Rolltreppe nach unten. Und okay, dann das war so fast ein bisschen ein logischer Entschluss. Gut, okay, ich kann meinem Vater nicht ewig die Dinge vorhalten. Das macht mich kaputt, nicht ihn. Ich höre auf damit. Ich vergebe ihm. Irgendwie wusste ich schon, was Vergebung bedeutet, so grosso modo. Aber gut. All diese Rebellion, diese Wut, diese Vorwürfe, das habe ich sozusagen auf die Seite gelegt. Diese Gedanken, ich zahle euch alles mal heim, alles weg auf die Seite, tschüss, adieu. Aber eigentlich war das einfach ein Selbstschutz. Das war noch nicht, meine Eltern zu ehren. Das war erstmal so eine Grundlage, oder? Ich geriet dann in eine rechte Krise trotzdem noch. Und ich habe dann auch gemerkt, ich muss wirklich auch nicht nur ihnen vergeben, sondern ich muss als nächsten Schritt auch aufhören zu sagen an meinen eigenen Defiziten, Problemen, Schwächen, persönlichen Schwächen, das sind nicht meine Eltern schuld, wie Freud es oft gesagt hat. Ich muss aufhören, meine Gegenwart von der Vergangenheit abhängig zu machen und auch meine Zukunft. Ich muss aufhören zu sagen, ja, ich hatte halt eine schlechte Kinderstube oder liebloses Eltern und so weiter, was ja nicht mal wirklich wahr war. Es war nur meine Wahrnehmung, oder? Ich muss aufhören, das zu sagen, um mich selbst sozusagen zu entlasten. Ich muss anfangen, Verantwortung zu übernehmen für meine Gefühle, für meine Worte, für meine Taten. Und ich habe ja die Wahl. Ich kann es gleich machen wie meine Eltern oder ich kann das Gegenteil machen. Da habe ich dann gemerkt, das ist auch nicht wirklich gut. Und ich kann meinen eigenen Weg wählen. Und das hat mich dann schon, da war ich schon Christ, da fing das schon an, dass auch aus dieser Beziehung zu Gott, aus dem, was die Bibel zu mir sprach, ich gemerkt habe, da gibt es einen anderen Weg. Mein himmlischer Vater, ich habe ja noch einen Vater, das ist mein himmlischer Vater. Auch eine Wirkung auf mein Leben, nicht nur mein irdischer Vater. Und wo, an wem will ich mich nun orientieren? Ich kann jetzt immer lamentieren und jammern und zurückschauen und dann befinde ich mich immer seelisch in der Vergangenheit. Oder ich kann sagen, ich habe einen himmlischen Vater und seine Art ist so. Und wenn er etwas sagt, ich verstehe es auch nicht immer. Bei meinen Eltern habe ich viel nicht verstanden. Da verstehe ich auch nicht immer alles. Aber ich weiß, er meint es gut mit mir. Und daran will ich mich orientieren. Und ich will ihn nachahmen. Wir haben heute wunderbare Lieder gesungen. Wunderbar, mehr von dir. Viele dieser Lieder wurden mir zu einem inneren Kompass. Ich will mehr von Gott. Ich will nicht aus meinem Defizit leben, auch nicht aus der Forderung, du musst, du musst, du musst, sondern ich will einfach mehr vom Vater haben. Wenn schon meine irdischen Eltern mich geprägt haben, dann will ich mich jetzt von meinem himmlischen Vater erfüllen lassen. Und prägen lassen, sodass meine Handlungen, meine Gedanken, meine Gefühle aus diesem Empfangen heraus verändert werden. Und das funktioniert, kann ich euch sagen. Wenn wir unser Herz öffnen, dann haben wir einen anderen Zugang zu Gott. Und aus dieser Fülle, aus diesem Empfangen heraus einen anderen Zugang zum Leben überhaupt, zu anderen Menschen. Erst durch die Begegnung mit Jesus begann diese tiefe, tiefgreifende, tiefwirkende, heilende Dimension der Vergebung. Ich spürte dann irgendwann mal, dass meine Vergebung, die ich damals ausgesprochen hatte, dass das zwar ein guter Anfang war, nicht zu verachten, der hat schon mal kräftig was verändert, aber ich spürte, Vergebung geht noch viel weiter. Vergebung ist mehr als Waffenstillstand. Ist mehr als, ich denke jetzt nicht mehr an diese Dinge. Es ist viel mehr. Vergebung führt letztendlich in Wiederherstellung der Beziehung. Das ist das Ziel. Und ich konnte mir das damals noch nicht vorstellen, aber ich wusste, ja eben, das ist so. Die Bibel sagt es mir. Die Bibel sagt mir, Gott möchte Wiederherstellung der Beziehung. Und ich wusste, diese Gefühle, die ich oft hatte, ich sei ein Versager, ich genüge nicht. Auch ich hatte schon auch noch manchmal das Gefühl, ich genüge Gott nicht. All diese Dinge, diese Angst vor Schlägen, Angst vor Strafe, auch Angst vor Gottes Strafe, die ich da trotzdem noch übertragen hatte. Ich spürte, diese Dinge werden nur verändert, wenn ich auch hier Gott ernst nehme. Wenn ich ernst nehme, was Gott sagt. Wenn ich ernst nehme, dass auch ich ja nicht perfekt bin, auch in meiner Vaterschaft, das war dann auch noch sowas, oder? Man sagt, ich werde komplett anders als meine Eltern, was ja nicht so war. Es gab Dinge, da war ich meinem Vater ähnlicher, als mir wirklich lieb war, oder auch meiner Mutter. Und ich habe gesehen, ich mache doch einige Fehler auch in der Beziehung zu meinen Kindern, die ich bei meinen Eltern erlebt hatte. Und ich spürte, ich kann nicht überheblich sein, ich sei jetzt besser, das stimmt einfach nicht. Es ist nicht die Wahrheit. Und ich wollte zur Wahrheit stehen. Und dann hörte ich diese Predigt auch, wo es genau um dieses Thema ging. Das war auch eine Predigt zu den 10 Geboten. Und ich hörte, es ist das erste Gebet mit Verheißung. Das sagt ja Paulus, den Ephesern. Ehre dein Vater und deine Mutter, dies ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage, mit einer Verheißung verbunden hat, damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst. Ist ein bisschen abgeändert, dieser Text. In Mose heißt es, im Lande lebst. Und man kann jetzt auch theologisieren, ja, auf was bezieht sich jetzt dieses lange Leben? Darauf, dass Israel lange Paulus interpretiert es, dass sie dort leben können und eben nicht vertrieben werden. Aber Paulus interpretiert es auf jeden Fall anders. Er zitiert es so, dass eigentlich klar wird, dass es auch um dein Leben geht, um dein persönliches Leben, nicht nur um das Leben Israels im Lande, sondern um dein persönliches Leben, dass dein Leben, dass die Eltern zu Ehren sozusagen einen lebensverlängernden Aspekt hat, dass Gott dich segnen möchte und dass, wenn du deinen Eltern immer zürnst, dass das auf jeden Fall dein Leben verkürzen wird. Ist noch krass eigentlich, oder? Und ich denke, es geht hier auch darum, dass du ein gutes Leben hast. Du kannst leben oder du kannst vegetieren. Oder? Menschen, die in Unversöhnlichkeit leben, sie vegetieren oftmals nur noch. Man kann gar nicht wirklich von einem Leben sprechen. Aber wenn wir das Leben hast, seelisch, was Gott darunter versteht, dann möchte er, dass du ein gutes Leben hast, seelisch, körperlich. Wir wissen, dass Hass, Unversöhnlichkeit, gewisse Krankheiten, Entzündungsherde fördert. Menschen haben dann eher entzündliche Probleme, eher Rückenschmerzen. Das ist so. Wir nennen das psychosomatisch, oder? Das wusste Gott damals schon. Er hat den Leuten gesagt, ehrt eure Eltern. Es ist ein Segen für euch. Es wird euer Leben sogar verlängern, wenn ihr es tut. Ich denke, das ist eigentlich der wichtigste Punkt hier. Dass hier eine Verheißung ist. Weil sonst ist das Ganze schon, ja, kann schon. Manchmal ist die Beziehung wirklich eine große Herausforderung zu den Eltern. Gerade wenn sie älter werden. Ich meine, der Sven hatte noch Glück, seine Mutter hat einfach nicht reagiert. Aber wer ab und zu mal in einem Alters- oder Pflegeheim ist und wer viele von euch, die ihre Eltern begleitet haben oder immer noch am Begleiten sind, die wissen, dass das noch eine rechte Herausforderung sein kann. Wenn dann, ich habe jetzt schon Bedauern mit meinen Kindern. Ich kann sehr stur sein. Das wird dann eine Herausforderung werden für meine Kinder, aber das ist wirklich nicht einfach. Aber da ist eine Verheißung da. Weil, wann immer Gott uns eine Aufgabe gibt, und das ist eine fundamentale Aufgabe, ich habe gesagt, diese Dimension prägt die Beziehung zu euren Mitmenschen, zu euren Geschäftspartnern, zu euren Kollegen, zu euren Chefs und zu euren Untergebenen. Diese Frage wird einen Einfluss haben. Und wenn immer Gott etwas Grundlegendes sagt, das einen riesen Einfluss hat auf unser Leben, was tut er dann auch? Er hilft uns. Sogar die kleinsten Aufgaben möchte er uns helfen. Er sagt ja nicht, hey, mach das, sonst bin ich dann mal weg für 10 Jahre oder so. Nein, es ist eine Verheißung dabei. Es ist, und wir wissen von Jesus her, es ist auch die Verheißung, dass wir einen Beistand haben. Haben wir einen Beistand im Himmel? Und auf der Erde? Und in unserem Leben? Der Heilige Geist ist da. Gerade auch, um uns in diese Ehre hineinzuführen, unsere Eltern zu ehren. Weil es so wichtig ist, wird er nicht beiseite stehen. Immer wenn Gott uns einen schwierigen Auftrag gibt, ist er mit dabei und hilft uns. Und wir haben es heute schon gehört, versuch es nicht alleine. Versuch es gar nicht. Komm zu mir. Und das Schöne ist, Jesus selber bei all dem ist unser ermutigendes Vorbild. Man muss sich das mal ein bisschen überlegen. Warum gibt es eigentlich zwischen Gott, Vater und Heiligen Geist keinen Zoff? Die haben nie Streit, oder? Ist ja nicht normal, eigentlich. Also wenn man da auf die griechischen Götter schaut, mega spannend, oder, die Geschichten zu lesen. Zum Glück sind sie nicht wahr. Zum Glück gibt es keine Götter. Aber die haben ständig Zoff miteinander. Eine Intrige nach dem anderen, fast wie bei den Menschen. Oder auch, da kannst du auch die Indischen anschauen, oder die, egal, wo auch immer du hinschaust, die Götter haben immer Krach untereinander. Aber Vater, Sohn und Heiliger Geist nicht. Jesus war es immer ein großes Anliegen zu sagen, hey Leute, ich bin eins mit meinem Vater. Ich tue nur, was er mir sagt. Ich ordne mich auch unter. Ich weiß nicht mal alle seine Pläne. Zum Beispiel wusste er nicht, wann er selber wiederkommen wird. Er wusste nur, dass er wiederkommen wird. Er hat gesagt, ja, mein Vater, er sagt mir eigentlich alles. Aber einiges sagt er mir trotzdem nicht. Und kein Problem. Ich vertraue ihm. Er macht es gut. Und der Heilige Geist wollte immer Jesus verherrlichen. Er wollte immer Jesus groß machen. Und Jesus hat immer auf den Heiligen Geist hingewiesen. Er hat gesagt, hey, es ist gut, dass ich gehe. Dann kommt der Heilige Geist und er hilft euch, eure Eltern zu ehren. Die hatten nie Streit. Gut, kann man sagen, ist ja einfach, oder? Easy. Wenn du einen perfekten Vater hast, hast du nie Streit, oder? Gut, aber da war ja bei Jesus noch etwas anderes. Er hatte auch noch irdische Eltern. Ha? Das war dann vielleicht doch ein bisschen schwieriger. Also wenn man so einen perfekten himmlischen Vater hat und dann hat man noch so menschliche Eltern und man hat schon himmlische Erkenntnisse, zum Beispiel als Jesus in den Tempel ging als 12-Jähriger und dann endlich ist er dort, wo er sich so richtig wohlfühlt. Und da kommen die Eltern, diese irdischen Eltern, und verstehen gar nichts. Holen ihn da raus, machen ihm noch Vorwürfe, jammern ihm was die Ohren voll. Das war nicht so einfach für Jesus, denke ich, zu ertragen. Als 12-jähriger Bub war der schon so viel weiter als alle Schriftgelehrten. Und ich bin überzeugt, Maria und Josef waren sicher tolle Leute, aber vielleicht schon ein bisschen einfacher, oder? Und dann heißt es von ihm, er war ihnen gehorsam. Ist das nicht großartig? Er war bereit, sich ihnen unterzuordnen und sie ebenfalls zum Ehren. In Lukas 2,49 könnt ihr das nachlesen. Immer wenn wir Gott vertrauen und Schritte des Glaubens tun, werden wir Segen erleben, auch wenn wir unsere Eltern ehren. Ich habe das erlebt, als ich anfing, meine Eltern zu ehren, auch wenn es mir manchmal schwer fiel. Ich spürte, wie auch die Beziehung zu meinen Kindern sich verändert hat. Die Beziehung zu meinen Kindern wurde wie auf eine andere Ebene gehoben. Meine eigene Elternschaft wurde vom Heiligen Geist unterstützt. Ich kann es euch nicht wirklich, ich habe mir noch überlegt, wie erkläre ich das? Es ist nicht möglich, es ist einfach ein Werk, das Gott getan hat in unserer Familie. Vieles wurde neu, natürlicher, harmonischer, besser. Denn ich selber wurde geheilt. Das war eben die Sache. Ich selber erlebte, wie meine Gefühle sich änderten, als ich anfing, bewusst meine Eltern zu ehren in Wort und Tat, in vielen kleinen Dingen. Wie können wir nun unsere Eltern ehren, vor allem wenn sie schon ein bisschen älter geworden sind? Ich werde das auch auf die Homepage tun, ein kleines Handout. Ich habe auch ein paar wenige für diejenigen, die jetzt das unbedingt sofort mitnehmen wollen oder eben keinen PC haben und das lesen wollen. Und ich möchte euch hier noch das ein bisschen kurz zusammenfassen. Tipps, wie wir praktisch unsere Eltern ehren können. Zuerst einmal, wie du mir, so ich dir. Wir möchten ja in der dritten Lebensphase auch einmal ein bisschen vielleicht uns wohlfühlen können und Freiheiten erleben, die wir jetzt vielleicht nicht erleben. Und so sollen wir es auch unseren Eltern schenken. Dass wir ihnen das tun, was wir selber auch erleben möchten. Dann ist es auch so, wir werden gerne auch selber akzeptiert als die, die wir sind, oder nicht? Und das gleiche Bedürfnis haben unsere Eltern. Auch wenn sie im Alter vielleicht ein bisschen zickig werden oder spezielle Ideen haben oder was auch immer, akzeptieren sie. Wir akzeptieren sie. Wir wollen ihnen zeigen, du bist mir wertvoll. Du bist nicht jemand, der mich stört, dass ich dich besuchen muss oder was auch immer. Und ich habe das auch erlebt bei Besuchen von älteren Leuten. Das Erste, was du hörst, ist, ja, bist du auch schon lange im Taxi oder aha, 3 Minuten Sport oder wisst ihr, was ich meine? Manchmal ist die Begrüßung dann nicht so liebevoll, oder? Und ja, dass wir sagen, okay, das ist nicht so schlimm. Ich will sie ehren, trotzdem. Unterstütze die Eltern auch bei ihren Plänen. Also meine Mutter macht jetzt viele Reisen und geht dahin und dorthin. Und man könnte vielleicht auch sagen, oh je, da gibt es jetzt mein Erbe aus und was bleibt denn da noch übrig? Ja, ihr lacht jetzt, aber kann auch sagen, das geschieht. Und dann ist es nicht so, die Eltern eher, wenn man sagt, ist jetzt das auch noch nötig? Bist doch schon gsi vor 4 Wochen. Nein, gönnen wir es ihnen. Ich meine, es ist ja auch eine andere Wissen, Dinge erleben können, die vorher nicht möglich waren. Es ist ja auch eine andere Zeit heute. Dann gönnen wir es ihnen doch und sagen, ja, mach doch noch was. Meine Mutter hat immer noch einen Gleitschirmflug machen willst in deinem Alter, dann mach es. Meine Mutter hat immer von einer Ballonfahrt geschwärmt, so lange, bis wir ihr eine geschenkt haben. Dann wollte sie nicht mehr. Gut, dann war ihr das Risiko doch plötzlich zu groß und der ist verfallen, dieser Gutschein. Das war nicht billig, kann ich euch sagen. Aber auch das ist sie in ihrer eigenen Art akzeptieren, oder? Da gibt es keinen Grund, danach wütend zu sein, weil man 450 Franken in den Sand gesetzt hat. Genau, das mit den finanziellen Möglichkeiten, genau, das geht schon in diese Richtung. Und ich denke auch ganz wichtig, also man kann und darf sich überfordert fühlen. Ha? Kein Problem. Aber wenn das so ist, dann hol doch Hilfe. Bei Gott. Und manchmal gibt es auch Fachleute, so Prone Senectute oder andere Menschen, die viel Erfahrung haben. Hol bei ihnen durchgehen müssen. Du kannst ja nicht ohne Vorbereitung plötzlich ein Demenzspezialist sein, oder? Wie soll das gehen? Nimm Hilfe an. Lass dich beraten. Und auch noch auf der hinteren Seite, ein letztes ist dann auch noch eine Übung für die Versöhnung. Ich habe das auch noch hingetan. Schreibe einen Brief. Schreibe auf, was passiert ist, wie es sich und vor allem, wie es sich angefühlt hat. Schreib das auf. Und da geht es dann nicht darum, dass du dich schön literarisch ausdrücken musst, sondern einfach, wie war es für dich? Es geht darum, sich die Dinge von der Seele zu schreiben. Und ich rate das auch den älteren Geschwistern, wo die Eltern schon lange gestorben sind. Auch dann ist das unglaublich wertvoll. Wir können auch nach dem Tode noch eine Haltung der Ehre einnehmen gegenüber unseren verstorbenen Eltern und so in eine innere Heilung hineinkommen. Aber das geht nicht, ohne aufzuschreiben, worin wir wirken. Das genauso kann dann Hilfe gehört haben, wir bringen es zu Jesus. Wir gehen mit diesen Dingen zu Jesus. Es kann dann hilfreich sein, auch so einen Brief zu verbrennen. Und lasst euch ruhig ein bisschen Zeit mit diesem Brief. Es ist schon gut, wenn man es an einem Tag machen kann. Das hilft so ein bisschen, die Linie zu haben. Aber wenn es dir dann schwerfällt, einen Moment, lege es auf die Seite. Dann kommt wieder ein Gedanke, dann schreib es wieder auf. Und dann geh zu Jesus mit diesen Dingen. Und dann aber vielleicht willst du ihn verbrennen oder egal wie, die Asche in den Wind streuen, so pauschal, ja, vergebe meinen Eltern, sondern ganz konkret, diese Sache, ich möchte es dir vergeben, Mutter, diese Sache, ich vergebe dir, Vater. Und das so durchgehen in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Und Jesus, da bin ich überzeugt, wird diese Handlung segnen. Er wird dein Herz heilen und er wird dir ein langes Leben schenken. Zum Schluss möchte ich noch, wo wir uns wieder mit diesem Thema beschäftigen werden, da kommt, also nächsten Sonntag kommt Rudi Suhner zu uns. Er ist Pastor der FIMI, in Anführungszeichen, in Wiel, der Life Church. Und er wird zu diesem Thema zu uns sprechen. Ich will nicht töten, ich will leben. Ich bin überzeugt, diese 10 Worte Gottes sind ein Riesensegen für uns. Kommt doch wieder, werdet gesegnet, bringt vielleicht auch Menschen mit, von denen ihr wisst, dass sie Interesse haben für den Glauben. Die 10 Gebote sind ein Thema, wo man gut andere Menschen einladen kann. Ich wünsche euch, dass ihr das Wort Gottes heute empfangen konntet und dass ihr es dann umsetzen könnt in eurem Leben und dass ihr gesegnet werdet. Ihr und eure Familien seid gesegnet.